boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir, wie immer, zugeschaltet aus den Weiten des Universums des Siegerlandes, nehme ich an. Ist es doch der Jan. Hallo Jan.
Ja, hallo. Jetzt muss ich überlegen. Gelten wir hier noch als Siegerland?
Wahrscheinlich schon.
Wir sind ja auf der anderen Seite der Sieg. Also theoretisch sind wir sogar schon Westerwald. Wir sind zwar noch in Nordrhein-Westfalen, aber noch auf der anderen Seite.
Das ist ja furchtbar. Aber okay, es wird ja immer schlimmer.
Ich weiß nicht.
Naja.
Ja, also auf der Seite, also da so in die Richtung, auf der Seite von der Sieg ist ja theoretisch Bergisches Land.
Ja, aber das ist ja ganz woanders. Also Westerwald ist ja schon, da leben da Menschen.
Nein, nicht wirklich. Deshalb, Hennef ist so der letzte Außenposten sozusagen.
Sagen, ja.
Das sag ich doch. Schöne Grüße an alle Leute im Westerwald, die uns zuhören.
Ich sag nix. Okay.
Du hast schon was gesagt.
Ja, stimmt wohl. Naja, willkommen auf jeden Fall zur 40. Folge von Boldly Pod tatsächlich.
Yay.
Wenn man es genau nimmt, die 42. wenn man die zwei Specials dazu nimmt, aber naja.
Ja, 42 ist ja noch viel besser.
Ja, aber offiziell ist es die 40. So. Ja, und wie immer könnt ihr uns natürlich auch zu dieser Folge, zu unserem Podcast oder wenn ihr was ergänzen wollt, uns schreiben auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, wo auch immer ihr wollt. Sagt mal eure Meinung zu der Episode, zu unserem Podcast, zu uns oder was euch noch so einfällt. Das wäre ganz cool. Mhm. Ja, dementsprechend kann ich auch was vermelden, nämlich es bedankt sich unsere Zuhörerin Alexandra, bedankt sich ganz herzlich beim Jan.
Bei mir?
Ja, dafür.
Was habe ich da gemacht? Jetzt habe ich diesen Gesichtsausdruck, wie der Wesley hatte, als er in den Besprechungsraum gerufen wird. Was habe ich jetzt wieder ausgefressen?
Ja, nein, sie bedankt sich für das Kopfkino, was du ihr verursacht hast mit der Menuett-Gummipuppe auf dem Holodeck.
Ja, Entschuldigung.
Ja, also passiert solche Dinge. Ich hätte es ja rausschneiden können, aber ich habe es nicht.
Nee.
Damit müsst ihr dann leben, wenn ihr reinhört. Also ich wollte es bloß weitergegeben haben.
Danke, danke. Ja, aber es ist gut zu wissen, dass wir Zuhörer haben.
Ja, auf jeden Fall. Die auch so gut zuhören.
Ja. Ich finde es übrigens sehr schön, wie du die letzte Folge zusammengeschnitten hast. Das hatte ich dir, glaube ich, so schon gesagt. Ne?
Ja, ich meine, du hast ja doch recht kohärent gesprochen. Also könntest fast Präsident der USA werden. Auf jeden Fall hast du mehr Zeug dazu als manch andere.
Okay, Moment. Also die Latte liegt da sehr niedrig, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ich wollte bloß nicht sagen, ich musste gar nicht so viel schneiden. Also so gesehen, du hast doch ganze Sätze gebildet. Gut gemacht.
Komplett, ja. Und ich habe niemanden bezichtigt, irgendwelche Haustiere zu essen. Insofern.
Das stimmt. Das ist richtig, ja. Das ist ja schon mal was. Naja, gut.
Oh, scheiße, Mann. Ja, die Latte liegt wirklich sehr niedrig.
Das stimmt. Nun ja, ich glaube, heute kommen wir auf jeden Fall zu einer etwas zivilisierteren Folge.
Ja.
Die wir heute besprechen wollen.
Keine Gummipuppen.
Nein, keine Gummipuppen. Nee.
Nee.
Wir besprechen heute die Episode 15 aus der zweiten Staffel von The Next Generation, zu Englisch Pen Pals und zu Deutsch folgerichtig Brieffreunde.
So sieht's aus.
Engage.
Sternzeit 42695,3.
Die Enterprise ist in einen Sektor geflogen, der wohl bisher auch noch nicht so richtig untersucht worden ist. Der
so ist es.
Selkundi-Drema-Sektor. Dort befinden sich mehrere Sonnensysteme.
Ja, ich habe da direkt die erste Frage.
Ist es so wie immer?
Ist es eine alberne Frage? Also ja. Vorsicht. Jetzt bin ich so ein bisschen self-conscious. Jetzt überlege ich die ganze Zeit immer, was ich sage, bevor ich sage.
Wie gesagt, ich kann mal es rausschneiden.
Nein, ich wollte fragen, ob die Folge von der Firma Dremel gesponsert worden ist.
Drema, nicht Dremel.
Ich habe mich schon gefragt, ob die deswegen alle auseinanderfallen.
Ja, das ist das Ding. In diesem Sektor gibt es mehrere Sonnensysteme, in denen Planeten anscheinend von sich aus kaputt gehen, sich also zerstört sind. Also, ja. Mhm. Man weiß nicht genau, was es ist. Also eine Folge natürlicher geologischer Kataklysmen ist so die Aussage.
Ja. Wobei ich mich frage, warum gerade jetzt? Also so ein Planet, der entsteht ja nicht einfach so. Der wird ja irgendwie schon länger da rumgeflogen sein. Und warum ausgerechnet jetzt? Das erfahren wir in der ganzen Folge auch nicht. Nur mal so als Spoiler nebenbei.
Folgerichtigerweise wäre Worfs Vermutung, dass da vielleicht ein äußerer Einfluss irgendwie was mit zu tun hat, gar nicht mal so fern. Also, aber es ist, erstmal weiß man es nicht und man muss sich das erstmal irgendwie anschauen, man fliegt halt dahin. Da es anscheinend eine relativ harmlose Exkursion, Mission ist, hat Captain Picard auch anscheinend nichts Besseres zu tun, als sich aufs Holodeck zu begeben, begleitet von Deanna Troi und er möchte
in halt einer gerne sehr engen Hose, das musst du erwähnen.
Picard.
Ja. Ja, nicht Deanna. Deanna hat ja eine übliche Klamotte an, genau.
Ja, er hat so ein Reiter-Outfit schon mal an und sie gehen aufs Holodeck. Er möchte halt gerne reiten gehen. Irgendwie in einem englischen Wald, der, oh Wunder, natürlich ein kalifornischer Wald ist, sobald die Tür des Holodecks aufgeht.
Ja, ich frage mich, er hat nach einem englischen Wald gefragt, warum bietet das Holodeck ihm eigentlich irgendein andorianisches Saba-Dingsbumstier an oder ein klingonisches Sarg?
Naja, man weiß ja nie, was die Vorlieben des Reiters sind, aber klar, er sagt dann auch so, natürlich ein Pferd, was denn sonst?
Er hat ja explizit nach einem passenden Reittier gefragt, also.
Ja, das ist jetzt auch weit gefasst, passend für seine Größe vielleicht oder so.
Ach, du meinst, die AI hat gedacht, Pony, der ist so groß, der braucht also, genau.
Ja, keine Ahnung. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant zu sehen, dass sie zum ersten Mal eine Holodeck-Szenerie machen, die wirklich auf einer anderen Location draußen gefilmt worden ist. Hat man ja auch bisher nie gehabt, immer nur Studio. Das gibt dem Ganzen mal eine andere Qualität irgendwie, finde ich.
Genau. Ja, vor allen Dingen ist dir aufgefallen, die Tür steht schief.
Die Tür steht
schief. Ja, so 3 bis 5 Grad nach rechts geneigt steht die Tür im Außenshot.
Okay.
Der Boden ist ein bisschen abschüssig und sie haben offensichtlich das Ding dahingestellt. Und
es ist mir gar nicht so oft, ich dachte, die wäre einfach nur reinkopiert. Ich habe es gar nicht so wirklich beachtet.
Ich glaube, sie haben sie reingestellt und nachher rauskopiert. Also ich meine, es steht schief.
Okay, ich muss mir das mal angucken.
Klick, 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 klick.
Stimmt, die ist irgendwie geneigt, aber das ist interessant. Ja, aber die ist sozusagen dem abschüssigen Boden angeglichen. Das heißt, es muss ja eigentlich total seltsam sein, wenn du reingehst und erstmal das Ganze ein bisschen geneigt ist.
Ich stelle mir das auch vor, du trittst irgendwie ins Leere erstmal mit dem einen Fuß oder so, keine Ahnung.
Das ist so wie Casa Magnetica im Phantasialand damals, als es das noch gab.
Ja.
Picard möchte Troi auch irgendwie gerne zum Reiten mit animieren, aber die ist da auch wirklich ein bisschen vorsichtig. Sie kann, glaube ich, mit Tieren nicht viel anfangen. Also sie sagt, sie kann nicht viel mit ihr anfangen, weil sie auch irgendwie mit diesen, auf ihrem Empathie-Modus mit den Tieren nicht so gut kommunizieren kann oder nicht so gut klarkommt, kann das sein?
Ja, ich habe das so verstanden, dass sie so ein bisschen davon abgelenkt wird, dass die Viecher so emotional sind und sie das nicht so rausblocken kann. Wobei sie ja diese kleine Geschichte, Anekdote am Rand erzählt, dass sie ja als Kind diese Betazoid-Kitten gehabt hat. Und ich stelle mir gerade vor, was ist denn eine betazoidische Miezekatze? Kann die auch Gedanken lesen? Kann die mir ja so per rüberbiegen, fütter mich. Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum Laxana die auch nicht abkonnte.
Wahrscheinlich, das wird sein.
Ja, aber also die Troi lässt sich auf jeden Fall nicht dazu überreden, mit auf ein Pferd zu steigen, weil sie hat eigentlich nichts für Pferde übrig, was ich voll verstehen kann. Ich finde die auch manchmal komisch, die Tiere. Also
ja, ich weiß nicht. Ich sage ja immer, ich möchte gerne einen Pony haben, aber so ein Pferd, also je größer die Viecher werden, desto eher denke ich, nee, das ist mir zu tief der Fall dann. Also wenn ich unweigerlich werde ich ja vom Pferd fallen. Deshalb das Pony.
Ja, Terry Pratchett hat, glaube ich, mal irgendwo geschrieben, den Tieren guckt einfach mal der Wahnsinn aus den Augen und irgendwie hat er recht.
Ich nehme an, das liegt daran, Pferde sind ja Fluchttiere, die wollen halt, deswegen gucken die immer so ein bisschen.
Das mag sein.
Da setzt sich einer auf mich.
Ja. Picard versucht dann auch gerade auf das Pferd aufzusteigen, nachdem er es gesattelt hat. Er wollte es ja unbedingt selber satteln, wie er auch gesagt hat. Da ruft der Riker ihn an und bittet ihn, auf die Brücke zu kommen, weil sie haben halt einen der Planeten angeflogen und dort gab es wohl auch eine geologische Katastrophe auf dem Planeten, der vorher eigentlich ein vernünftiger, lebenswerter Planet war.
Sagt er nicht sogar, das wäre M-Klasse gewesen, bevor es kaputt
sowas
gegangen ist?
Genau, das ist halt ein Planet war, auf dem man durchaus hätte leben können. Jetzt ist einfach nur noch eine Wüste und zerstört. Ja, und das Rätsel weitet sich halt aus. Man weiß nicht genau, warum. Ne?
The plot thickens. Nach dem Vorspann kommt ein Themenwechsel.
So sieht's aus. Ja, der Riker hat nochmal ein extra Meeting einberufen, weil er möchte gerne dem Wesley ein bisschen mehr Verantwortung übergeben und ihn zum Leiter eines geologischen Untersuchungsteams machen, was halt diese Zerstörung auf dem Planeten untersuchen soll. Er sitzt da halt zusammen mit der Deanna Troi, der Dr. Pulaski, dem LaForge und Picard und sie beraten halt, genau, inwiefern man ihm denn irgendwas zutrauen kann, weil Pulaski ist so ein bisschen, ja.
Sie hat Text, wie gesagt.
Ja, sie hat Pulaski hat schon wieder Text. Ja, sie möchte halt nicht, dass der Wesley so überfordert wird. Wohingegen, also Riker eher so ist, vom Standpunkt ist, ja, muss schon so fördern und fordern, damit man irgendwie auch in der Sternflotte als angehender Offizier vielleicht irgendwie auch mal was wird. Ja, die Troi sagt im Grunde auch, ja gut, ein bisschen was muss man schon fordern. Ja. Aber
nicht überfordern.
Ja, genau. Und es geht halt auch darum, wie die Pulaski sagt, ja, wollen wir jetzt hier einen Offizier ausbilden oder wollen wir jemanden zu einem erwachsenen Mann machen, so ungefähr, ne? Das ist ja so ihre Aussage und meinte, ja, irgendwie sind ja beides, das eine kann man mehr beeinflussen als das andere, meint halt die Troi, ne? Ja, und dann der Picard wieder als der Ausgleichende so dazwischen, ja, können wir gerne so machen, aber alles so im Rahmen, dass er auch gut unterstützt wird, ne? Ja.
Ich finde es sehr witzig, dass der Picard an der Stelle, um beim Thema zu bleiben, so eine Pferdeanalogie bringt.
Ja, und, stimmt.
Und ich überlege mir, was der Wesley ist doch kein Pferd. Also
ein kleines Zirkuspferdchen.
Ja, ich glaube es auch. Spring.
Naja, wenn man seinen Background kennt, ja, ist das alles so gesehen.
Ja, so gesehen, ja. Mhm. Was mir zu dem Thema Pulaski hat Text einfällt, das ist mir aufgefallen, als ich die letzte oder vorletzte Folge mir nochmal angehört habe, dass mit dem Wechsel der Halbstaffel die Pulaski plötzlich viel mehr zu tun hat.
Ja.
Als ob sie irgendwie bei ihrem anderen Job gerade nichts war nix und deswegen konnte sie dann endlich mal aufs Set kommen oder so.
Ja, irgendwie scheint das so zu sein. Also es ist ja echt auffällig, dass sie das die letzten 2-3 Folgen da schon mehr zu sagen hat, ne? Was ja auch wirklich gut ist, weil irgendwie fehlt ja sonst ein ganzer Charakter da irgendwie in der ganzen Set.
Ja, irgendwie, ja eben. Also es ist mir auch in dieser Folge so aufgefallen, dass sie tatsächlich immer mal wieder zwischendurch so eingestreut wird und auch immer wieder irgendwas sagt. Und das ist in den Folgen davor, ist das irgendwie so ein bisschen, hat das tatsächlich gefehlt, ohne dass man es gemerkt hätte tatsächlich.
Ja, wir haben es ja gemerkt, dass sie immer nur 2 Minuten auf dem Set war und dann war sie wieder weg.
Ja,
sie holen den Wesley von der Brücke auch in die Beobachtungslounge, um ihm halt mitzuteilen, dass er als der Leitende...
wie gesagt, der guckt, er guckt den Data oder wer steht da neben ihm und der guckt jetzt so an, so nochmal, was habe ich jetzt wieder ausgefressen? Sind meine Naniten noch alle da? Habe ich wieder Pornos offen gelassen? Was weiß ich?
Ja, nee, also der Data nickt ihm ja irgendwie so aufmunternd zu irgendwie. Ich weiß nicht, ob der schon Bescheid weiß.
Ja, der mit seinem Superior Hearing hat der wahrscheinlich mitgekriegt, was die anderen sich erzählt haben.
Ja, sie übergeben Wesley halt das Kommando dieser Untersuchungsgruppe und Picard willigt halt ein, dass er das machen kann, aber dass er, wenn irgendwas ist, er immer zu ihnen kommen kann, wenn er Fragen hat und so, dass er eher fragen soll, bevor irgendwas überstürzt, ne?
Genau. Also, nix kaputt machen, Kind.
Ja. Das ist jetzt mal so ein Testlauf für ihn, ja.
Ja, aber er ist ja richtig total begeistert, ne? Der titscht ja da rum, so nach dem Motto, ich darf was machen, ja.
Ja, ne, tatsächlich.
Ich darf mein eigenes Team leiten, ja.
Ja, erstmal ist er noch ganz happy darüber, ne?
Mhm. Währenddessen hat der Data auch sein eigenes kleines Projekt.
Ja, genau. Der Data arbeitet auf der Brücke an einem Projekt, um den Frequenzbereich der Sensoren zu erhöhen, damit man irgendwie mehr auffangen kann an Informationen, an irgendwas Gesendetem und sowas. Ne?
Ich wäre nur vorsichtig, wenn der Data anfängt, irgendwelche Chips aus dem Computer rauszuziehen. Das erinnert mich so an die 2. Folge.
Ja, ja, stimmt. Shimoda, genau. Der hat auch damals alles auseinandergenommen, die isolinearen Chips. Ja, irgendwie... Mhm. Der Worf fragt ihn ja auch, was er da macht und so und der Data erklärt ihm halt, dass er versucht, irgendwelche natürlichen und künstlichen Signale besser identifizieren zu können und als er ihm das erklärt hat, stolpert der Worf ja sozusagen über den ganzen Klumpatsch, den er dann scheint aus dem Rechner rausgeholt hat, was irgendwie auch ein bisschen komisch ist, dass Data da so unordentlich ist, also dass er wirklich die Sachen auf dem Boden liegen lässt, ist auch nicht so seine Art, finde ich.
Nee, aber, eigentlich nicht, ne? Nee. Aber er hat sein ganzes Spielzeug auf der Brücke verteilt, also es ist wirklich nicht, es ist echt, der Worf ist ja am Anfang, ist er ja eigentlich so relativ fasziniert davon, habe ich den Eindruck, so nach dem Motto, vielleicht kann ich damit ja irgendwelche Feinde erkennen oder sowas, habe ich den Eindruck.
Ja, so Langstrecken, Scans und Sensoren, dass man
wirklich besser... Der Worf denkt ja wahrscheinlich wieder genau an solche Sachen.
Mhm.
Habe ich mir jedenfalls gedacht. Und dann stolpert er über die Scheiße und denkt sich so, was ist das denn jetzt hier?
Ja, dann sagt der Data auch, er verspricht ihm auch das alles und dann sein Quartier zu bringen. Als er dann halt in seinem Quartier ist, macht er weiter mit seinen Forschungen und bekommt dann halt auch irgendein Signal rein, was er irgendwie versucht zu verbessern. Und dann hört er halt eine Mädchenstimme fragen, ob da draußen jemand ist. Und Data antwortet ganz spontan mit ja. Also ja, das kann man ja mal machen. Ne?
Ja, kann man machen, ist aber eigentlich nicht so im Sinne der ersten obersten Gedönsrat-Direktive. Also
ja, weiß ja gar nicht, wo es herkommt, ne? Tatsächlich so. In der Zwischenzeit ist der Wesley dabei, die Mitglieder für sein Wissenschaftsteam zusammenzustellen. Er hat dann halt auch schon einige ausgesucht und lässt sich nochmal von Riker und der Troy beraten. Die laufen da irgendwie durch die Gänge und er ist halt noch so ein bisschen unsicher, ob wen er jetzt dazu nehmen soll. Und er ist auch besorgt darüber, ob er halt so Offiziere führen kann, die älter sind als er selbst. Mhm. Aber die beiden bestärken ihn halt nochmal da drin, dass das schon okay geht. Irgendwie, das wird schon irgendwie funktionieren, ne? Ja. So an sich. Ja. Die Szene ist übrigens ganz interessant, weil da kann man mal, die laufen ja durch die Gänge, während sie da reden. Da kann man mal wirklich sehen, wie diese ganze Soundstage 9, auf der sie das damals aufgebaut haben im Paramount Studio, wie die das ausgenutzt haben. Im Grunde nutzen die das gesamte Set von Gängen, was die haben.
Ja.
Also die erste Shot ist, da gehen die durch einen Flur, wo da diese unten hinten dieser Sessel steht und sowas, der relativ breit ist. Das ist im Grunde nur der umgebaute Maschinenraum, also ist ja von dieser breite Raum. Da gehen sie durch einen Gang, der sonst im Maschinenraum nicht zu sehen ist, den man anscheinend dann zugemacht hat. Dann gehen sie durch die Kurve, also nach rechts, gehen dann aber links ab durch einen Gang und gehen wieder nach links und wieder durch einen kurvigen Gang, das gar nicht gehen kann tatsächlich, weil die beiden Gänge sonst nämlich so zueinander gekurvt wären, was jetzt bei der Enterprise wenig Sinn machen würde. Ist mir nur so aufgefallen.
Ja, da hast du dann mal besser aufgepasst als ich, weil
ja, genau.
Du kennst ja mein Problem mit rechts und links. Ich habe ja da so
das andere
leichte. Links. Genau das andere links. Genau das.
Ja, dann nimmt der Wesley halt Kontakt zu einem der Wissenschaftler auf, die zu seinem Team gehören sollen. Das ist ein Davis und der ist halt nicht so begeistert davon, dass er sozusagen als letztes gefragt wird oder so. Also weil der Wesley hat halt schon zwei auf seiner Liste, die er unbedingt dabei haben will und der so, ja nö, meistens bin ich gerne eher mit am Anfang dabei, warum auch immer, um noch mitzubestimmen, wer sonst dabei sein könnte.
Wahrscheinlich
oder so.
Irgendwie sowas.
Ja,
Was macht der da? Warum verdampft er da diese komischen Kristalle vor sich hin? Was macht der da? Vor allen Dingen, das ist so ein Rohr, was er
cool
da drüber stülpt.
Was oben nicht mal geschlossen ist. Ne?
Ja eben, oben dampft es dann da raus. Ich meine, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, mein innerer Kanon sagt mir, der hat den Stein irgendwie verdampft, um dann irgendwie in einem Chromatographen zu analysieren, woraus er zusammengesetzt ist oder so. Oder vielleicht ist es auch Crystal Meth und er hat einfach sein Gesicht da oben drüber gehalten.
Gemacht,
man weiß es ja nicht. Mhm. Ja, es sah auf jeden Fall ganz cool aus, der Effekt, wie der Stein so langsam weiß wurde und dann verschwunden ist.
Da haben sie wieder viel zu viel Geld für rausgeworfen, was sie am Ende der Staffel dann nicht mehr hatten. Ich muss da jetzt nochmal darauf hinweisen, dass der Riker auf der Krankenstation liegt und vor sich hin warnt.
Ich denke sehr oft schon über die letzte Folge nach und was ich trinken werde. Ich habe mich noch nicht entschieden. Nein, es wird garantiert kein Wasser werden. Das wird, das haben wir ja schon festgehalten. Als der Wesley anscheinend sein Team aber dann doch irgendwann zusammen hat, steht er dann vor dieser Labortür und da hat er auch nochmal eine kurze Unterredung mit Pulaski, die ihn dann auch nochmal Mut macht, ja komm, geh da rein, das wird schon irgendwie werden.
Du schaffst das!
Du schaffst das, genau. Dann im Grunde Cut, 6 Wochen später.
Genau, Sternzeit 42737,3. Und wenn man die 695 von jetzt eben abzieht, kommt man tatsächlich auf 42 Sternzeiten raus, was also 42 Tage sind.
Verrückt,
was
oder?
Tatsächlich 6 Wochen sind.
Ich finde auch mal interessant, dass wir heute mal so einen Zeitrahmen für so eine Mission mitbekommen, weil wie langwierig, also das normalerweise haben die immer Sachen wirklich, wo du sagen kannst, letzte Woche ist das passiert und dieser Woche in der Folge ist eine Woche später, könnte man manchmal annehmen zumindest.
Ja.
Und diesmal ist das ja wirklich so eine relativ langweilige Mission ja eigentlich. Ich war ja nicht, dann bist du 6 Wochen unterwegs und mittlerweile hat sich auch schon alles eingespielt. Wesley ist dann mit seinem Team da am Erforschen. Der Davis und eine Wissenschaftlerin namens Hildebrand, die sind dabei und dieser Davis erzählt, dass es ein Mineral nachweisen kann, was darauf hinweist, dass es auf diesem Planeten, die da alle zerstört worden sind, auch die Lithium gibt. Ich glaube, Traker nannten die das, ne? Traker-Vorkommen. Ja. Es ist aber anscheinend nicht ganz sicher und der Wesley sagt, sie sollen nochmal eine ein Spektrogramm, ein Eco-Spektrogramm durchführen, ja, was wohl sehr zeitaufwendig ist, wo beide Davis und Hildebrand sagen, boah, nee, haben wir jetzt gar keinen Bock drauf, das jetzt wieder aufzubauen. Nee.
Also ja, wirklich nicht. Das dauert 5 Stunden, das Ding aufzustellen.
Und genau, da kommen Leute gar nicht mehr in 10 vorne, so ungefähr.
Genau.
Ja und der Davis ist dabei anscheinend auch so überzeugend, dass Wesley dann erstmal ein bisschen einknickt und sagt, ja, okay, dann ist das erstmal so, ne?
Dieses komische Mineral, was sie da finden, wo sie meinen, dass würde darauf hindeuten, dass das Dilithium da gäbe. Ich bin mir nicht sicher, ob die da nicht beim Schreiben irgendeinen Blödsinn gemacht haben und ein Tracer-Mineral meinten. Also ein was in, dass das vielleicht im Drehbuch auch richtig gestanden hat, nur dass die Leute es falsch ausgesprochen haben oder sowas.
Du meinst im Sinne von, es ist halt so eine Art Indikator-Material, so ein Tracer.
Genau,
also
so eine Beimischung da drin. Ja, ja genau,
okay.
Sowas.
Ja, das war die einzige Stelle, wo ich mich mal aufs Englische geschaltet habe, wo ich überhaupt verstehen wollte, was die meinten. Das habe ich mich im Deutschen nicht verstanden. Aber dann habe ich im Untertitel halt Traker gesehen. Ja. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Technobubble, wie so oft.
Ja, also, ja.
Auf jeden Fall gibt es anscheinend irgendwas, was auf Dilithium hinweist. Und sie wollen aber nicht nochmal wirklich nachgucken, weil es wahrscheinlich Quatsch ist. Aber naja. So sieht's erstmal aus.
Was ich ein bisschen seltsam finde, weil Dilithium ist ja irgendwie so ein ganz wichtiges Mineral in diesem Star Trek Kanon. Das muss man ja immer, für Warp-Antrieb braucht man ja immer irgendwelche Dilithium-Kristalle. Das wäre doch eigentlich für die total geil, wenn sie da so ein Zeug finden würden.
Ja, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es da alles kartografiert haben und hinterher aus den Resten der Planeten auch alles abbauen, was sie noch finden können. Ja. Also gehe ich mal von aus. Data ist anscheinend mit seiner Forschung und seinem Kontaktaufnahme weitergekommen. Man sieht ihn dann sehr konzentriert irgendwie arbeiten und dann kann man in seinem Gesicht so eine Art Entscheidung ablesen.
Ja.
Und daraufhin geht er dann halt zum Picard, der sich anscheinend die letzten 6 Wochen nur auf dem Rücken des Pferdes in der englischen Weite irgendwie gefunden hat. Der scheint ja gar nicht viel zu tun zu haben bei dieser Mission. Ist halt keine Archäologie und auch sonst nicht wirklich besonders interessant.
Das,
ne?
Wie gesagt, wie du schon sagtest, das ist wahrscheinlich so eine ganz 0815-Mission, die immer mal zwischendurch, also tatsächlich mal, die müssen das machen, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Wissenschaft betreiben. Und das ist der Captain natürlich völlig unterfordert. Der wusste ja irgendwie, keine Ahnung.
Ja, eigentlich ist das ja eher so eine Mission, die man eher von anderen Schiffen machen lassen würde und nicht vom Flaggschiff der Föderation, also der Sternenflotte, oder?
Es gibt keine Klingonen, es gibt keine Romulaner, es gibt nicht mal Borg. Also es ist also richtig langweilig für den.
Nichts
Deshalb muss er sich halt aufs Pferd setzen.
Ja, eben. Ja, aber der Data geht dann halt zu ihm aufs Holodeck und erzählt ihm von dem Funkspruch, den er empfangen hat.
I made a boo-boo.
Ja, und da ist wirklich schon von 8 Wochen die Rede, dass er seit 8 Wochen es scheinen nochmal 2 Wochen zwischen den beiden Szenen vergangen zu sein, die wir gerade erlebt haben, also es sind Sprünge hier drin, dass er seit 8 Wochen halt in Kontakt mit einem Mädchen namens Zajenka steht, die auf dem Planeten Drema 4 lebt, anscheinend Mitglied einer Spezies, also einer Pre-Warp-Spezies. Ja. So gesehen schon mal problematisch. Da muss der Picard dann auch schon mal vom Pferd steigen und durchatmen. Von wegen,
macht so richtig so ein Gesicht. So.
Ja, was hat mein Androide jetzt wieder getan?
Ich finde das vor allen Dingen ein bisschen problematisch, dass der Data da so Catfishing mit Little Girls macht. Als der PK ihn ja fragt, was hast du denn erzählt, wo du herkommst, ja, ich habe das ein bisschen vage gelassen.
Ja.
Das hat mich also
was ja eigentlich okay ist eigentlich.
Aber sie hat das, also das Mädchen hat offensichtlich ganz genaue Angaben über alles gemacht, wo sie wohnt, wo sie lebt, was ihre Eltern sind, wo ihr Bruder rumläuft und wie die Katze heißt. Und naja, das jetzt nicht, aber
ja, aber ich meine,
das
sag mal so,
für mich schon so ein bisschen.
Das Mädchen
das
ist auch relativ
wie so ein Facebook-Freund, der vorgibt, jemand anders zu sein. Also,
ja, es ist vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen komisch, ja. Aber sie ist ja auch relativ verzweifelt, weil sie befinden sich ja in derselben Situation wie ihre Vorgängerplaneten. Bei denen scheint die Tektonik ja auch außer Rand und Band zu kommen. Erdbeben, Vulkanausbrüche und sowas. Und eigentlich sieht Data jetzt eigentlich, dass man da vielleicht mal helfen sollte. Also wäre so seine Ansicht.
Ich hätte da so eine Idee, sozusagen.
Genau. Picard aber ist da jetzt auch wirklich nicht so von begeistert und befiehlt Data dann erstmal in Kontakt abzubrechen, weil das halt gegen die oberste Direktive verstößt.
Sonst gibt's Haue.
Ja, und im Zuge dessen wird dann erstmal eine Besprechung in seinem Quartier einberufen, nicht in der Beobachtungslounge. Mhm.
Also erstmal so im Privaten,
ja,
damit
es
das
ein bisschen
nicht
was,
ins Logbuch muss.
Ja, es hat so was Konspiratives irgendwie, ne? Genau. Ja. Zwischenzeitlich muss Wesley dann in 10 vorne mal einen Cockblocker spielen für Riker.
Ja, danke, okay.
Ja, das passt. Ja, das stimmt wohl, weil Riker sitzt da gerade zusammen und baggert schon wieder in irgendeinem
Mädel rum.
Lieutenant-Mädel rum.
Ja. Ja, und das habe ich mir hier aufgeschrieben. Währenddessen Wesley hält den Riker davon ab, in 10 vorne was klar zu machen.
Ja, so sieht's aus. Aber ich meine, immerhin, Riker ist so kollegial und wenn Wesley Hilfe braucht, dann unterbricht er sein Techtelmechtel da auch gerade mal und kommt zu ihm. Ja,
Frauen gibt es wie Sand am Meer, aber es gibt halt nur einen Wesley.
Ja, wahrscheinlich ist das so, ja.
Das gibt Schläge.
Wesley ist ein wenig verunsichert, weil er halt von Davis da so auf seinen Platz verwiesen worden ist, mehr oder weniger.
Ja, ein bisschen manipuliert wurde vor allen Dingen, hatte ich so den Eindruck.
Ja, und er stellt auch in Frage, ob er da überhaupt in der Lage ist, also wirklich ein Team zu führen. Ich meine, jetzt nach 8 Wochen mittlerweile hat er wahrscheinlich jetzt nochmal wieder eine Krise. Aber er sagt, da sagt der Riker auch so, ja, du musst halt sicher in deinem Auftreten sein, du musst eine Entscheidung treffen, musst dich einfach mal fragen, what would Picard do, ne?
Sozusagen.
What would Jesus do?
Wesley scheint da ja so ein bisschen noch tiefgehendere Probleme mit zu haben, sondern was, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe?
Ja, genau.
Bei dem Geological Survey wird das jetzt nicht so schwierig sein, so schlimm sein nachher, aber wenn es um Leben und Tod geht, dann.
Das ist halt immer eine Frage, die Offiziere der Sternenflotte natürlich, vor der die stehen. Ne? Also es kann immer passieren, damit muss man halt leben. Ne? Das ist halt die Sache.
Genau, das ist ja jetzt auch so eine Übungsphase, wo er das dann mal so austesten kann, was passiert, wenn er mal eine falsche Entscheidung trifft.
Ja, und daher muss Wesley sich im Grunde einfach durchsetzen und geht dann auch entsprechend des Rates von Riker wieder in das Labor. Und als sich Riker gerade wieder seiner Affäre oder was auch immer sich da gerade anbahnt zuwenden möchte, wird auch schon gerade von Picard gerufen, weil er gerne eine kleine Besprechung machen möchte.
Ja, ich find das so ein bisschen albern auch an der Stelle, dass er da schon wieder mit irgendwelchen namenlosen Fähnrichs oder was auch immer anbändelt, während er in der letzten Folge sich noch tränenreich von der Diana verabschiedet hat. Du bist doch mein Schätzchen. Ne?
Ja, die beiden kommen da irgendwie nicht zusammen, statt die einfach eine Beziehung haben. Die hatten das schon, ne? Die sind eigentlich schon durch, erstmal. Ja.
Die haben die Händchenhaltephase schon hinter sich.
Ja. Und ich meine, in so einem Umfeld möchte ich wahrscheinlich professionell zusammenarbeiten, wenn man die ganze Zeit auf der Brücke miteinander abschimmelt.
ich meine, ne? Da macht man das Licht aus, schickt den Klingonen raus und.
Oh Gott. Und dann wird erstmal Alarmrot eingestellt.
Genau. Oh mein Gott. Oh, es gibt schon wieder Schläge.
Aber Riker ist ja auch wirklich ein gefundenes Fressen für sowas. Also,
das ist leider wahr. Okay. Kommen wir zurück zu Wesley.
Ja, ich bin schon am Schwitzen hier.
Ja, so, das kommt davon.
Ja, der Wesley geht halt zurück zum Labor und sagt dem Davis dann ganz klar, bitte mach jetzt diese Scans. Und der Davis so, okay.
Das ist ja auch so, ne? Genau. Und der Wesley guckt aus der Wäsche als, oh, Befehle geben ist geil. Ja. Das mache ich jetzt immer so.
Ja, scheint ja zu funktionieren. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er jetzt auch gerade Zeit dafür gehabt. Im Quartier von Picard findet dann also eine Besprechung des Führungsstabs statt zu der ganzen Sache, die Data da aufgeworfen hat.
Ganz viele philosophische Probleme.
Man macht ihm erstmal Data aber keine Vorwürfe dafür, dass er den Kontakt aufgenommen hat. Worf sagt auf jeden Fall relativ dogmatisch und starr, also die oberste Direktive darf nicht verletzt werden. Wir müssen den Kontakt zu diesem Mädchen abbrechen. Was ja im Grunde jetzt eher so auf der Seite auch von Picard steht tatsächlich, der wird jetzt auch eher dafür argumentieren. Pulaski hingegen sieht das ganz anders, weil da sind Leben, ich meine, sie ist auch eine Ärztin und da sind Leben in Gefahr, sie kann da nicht drüber hinwegsehen, dass dann mehrere Millionen Wesen halt vielleicht einfach in den Tod gehen, wenn sie davon wissen, ne?
Geht ja nicht, kannst ja nicht machen.
Nee, natürlich nicht. Der Riker kommt so ein bisschen esoterisch daher, finde ich, wo er meint so, was ist es, wenn es einen kosmischen Plan gibt, dass es so sein muss? Wo Diana dann sagt, naja gut, dann sind wir aber auch Teil des kosmischen Plans und können entscheiden, was wir tun. Also das ist eine sehr philosophisch-esoterische Sichtweise, die ich dann auch schon nicht mehr so richtig gutheißen kann an der Stelle.
Ja, also ich fand diese ganze Szene auch schon ein bisschen, wir diskutieren da jetzt diese
für und wieder gegen Argumente durch und es ist, ja, geht dann doch ein bisschen relativ, ja, also es geht relativ schnell doch in eine Richtung, wo ich mir sage, ja, das ist jetzt vielleicht akademisch interessant, aber ja. Die haben da ein Problem. Wir sollten da vielleicht was tun.
Zumal,
also, oder uns dafür entscheiden, nicht zu tun, aber.
Ja, genau. Also, aber wie Picard dann halt auch zu Pulaski sagt, also wo er fragt, also wenn es jetzt eine Seuche ist, sollen wir dann helfen bei einer Zivilisation, die noch eine Prä-Warp-Zivilisation ist, wenn es halt sowas Geologisches ist, sollen wir dann helfen? Ja, und was ist, wenn die gerade Krieg führen oder wenn es einfach eine Zivilisation ist, deren Art und Weise uns nicht passt oder wo wir nicht wissen, wie das deren Gesellschaft beeinflusst, ist es dann richtig, ne? Und Picard sagt ja dann auch selber, dass sie halt alle gerade ein bisschen durch sind und nicht die richtige, also nicht genau wissen, was jetzt das Richtige wäre an der Stelle. Picard argumentiert auch damit, was ich auch einen Aspekt finde, den man so noch nicht gehört hat, dass die oberste Direktive ja im Grunde auch einen Sternflottenoffizier schützt, weil er diese Entscheidung dann nicht treffen muss, beziehungsweise er auch nicht verantwortlich gemacht werden kann im Grunde, wenn er sagt, nein, wir machen da nichts, weil wir dürfen uns nicht einmischen. Es ist halt immer, es ist wirklich ein komisches Ding, ne, irgendwie.
Ja, ich hadere ja mit der obersten Direktive immer so ein bisschen. Ja, weil ich sehe das, weshalb es die gibt und was das man, aber ich meine, die kommen jetzt nicht dahin und sagen, wir sind hier Christopher Columbus und ihr seid jetzt alle hier Untertanen der spanischen Krone. Also.
Ja, kann man so argumentieren. Grundsätzlich weiß man trotzdem nicht, wie es sich auswirken würde, wenn eine höher gestellte Zivilisation käme. Also wie es ja auch auf der Erde in dieser Star Trek-Universum passiert ist. Ich meine, das war ja auch eigentlich von den Vulkaniern nicht so richtig gut, einfach auf die Erde zu kommen. Okay, sie hatten ein Warp-Schiff, aber es war jetzt trotzdem noch keine Zivilisation, die irgendwie schon so weit gewesen wäre. Ne?
Nee, nicht so wirklich. Ne?
Ja, aber gut, geschadet hat es ja nicht. Ne?
Siehste, so geschadet hat es nicht.
Eben, also die sprechen eigentlich auch aus einer ziemlich privilegierten Situation heraus, muss man ja mal sagen. Ne?
Das ist halt, es ist so, wenn man da oben über allem drüber schwebt, dann ist es wahrscheinlich leichter, auch so eine Entscheidung so zu treffen.
Ja, genau. Und da sie auch irgendwie nicht weiterkommen, wird Data, finde ich, auch recht offensiv, als er dann so zu Picard sagt, ja, sollen wir es jetzt hier an der Stelle beenden? Sollen wir die jetzt da für sich lassen irgendwie? Was Picard dann auch befürwortet und sagt, dass Data halt diese Verbindung aufheben soll. Ja. Und dann geht Data halt auch an irgendeine Schalttafel da beim Picard in seinem Quartier. Und als er das dann machen will, hören sie halt die Stimme von dem Mädchen, was so fragt, ja, was ist los? Warum höre ich nichts mehr von dir? Und so, genau. Und an der Stelle...
Ich brauche Hilfe.
Ja, und an der Stelle switcht das dann aber auch so radikal, jetzt, wo das Problem halt nicht mehr abstrakt ist, sondern da wirklich jemand ist an der anderen Seite, dass Picard dann so sagt, ja toll, scheiße. Jetzt müssen wir doch was tun.
Es ist so, wenn du dem Schwein einen Namen gegeben hast, kannst du es nicht mehr essen. Das ist so.
Ja, hinkt jetzt ein bisschen der Vergleich, weil ich weiß, was du meinst.
Natürlich.
Hast
Meine
du heute
Vergleiche
schon
hinken immer ein bisschen. Aber kein Schwein.
Ach so, okay. Gut.
Naja, sie treffen jedenfalls eine sehr menschliche Entscheidung am Ende.
Ja, das ist eine Entscheidung, die wahrscheinlich auch Dr. Pulaski eher liegt als alles andere.
Ja, ich habe ja den Eindruck, dass die Troy da ja auch mehr so in die Richtung ging, aber auch der Geordi, der war ja auch dabei. Ich hatte den Eindruck, dass der ja auch mehr so in die Richtung geht, ja, wir sollten denen vielleicht doch helfen.
Ja, das sagt er so, wir müssen denen helfen. Also eigentlich kann keiner mit der ersten Direktive in diesem Fall so wirklich richtig was anfangen an der Stelle. Und ja, so wird das ja auch dann gehandhabt im Weißen.
So. Weil 4 Tage später, es ist Sternzeit 42741,3. Und wenn ich die 737 von eben abziehe, dann sind es 3,7. Das heißt, wir sind eigentlich nur 4 Tage hatten wir dazwischen. Ich weiß nicht, warum die plötzlich von 6 auf 8 Wochen gesprungen sind zwischendurch.
Das weiß ich auch nicht.
Das weiß auch nur der Drehbuchschreiber oder keine Ahnung.
Die wissen nicht, wie das funktioniert. Die Enterprise, die Enterprise trifft auf jeden Fall auf Drema 4 ein, um die Aktivität des Planeten zu analysieren. Und dann gibt's halt eine Besprechung mit Crushers Team in der Beobachtungslounge. Und sie haben halt dann halt auch diese Scans durchgeführt, der Wesley
Wie
da wirklich...
Wie gut, dass wir diese Scans gemacht
genau,
haben!
Genau, worauf er bestanden hat. Und dabei ist halt festgestellt worden, dass der Planet instabil wird, weil es eine ungewöhnlich hohe Dilithium-Konzentration in der Kruste gibt, die eine Matrix gebildet hat, die piezoelektrische Effekte erzeugt und dadurch den Planeten auseinanderreißt.
Technobubble-Prozess, genau.
Ja, ich weiß, was sie meinen. Also ich kann, also ich meine, das kann, ja, okay, es ist irgendwie, vielleicht weiten die sich aus, die Spannung an der Kruste steigt und dann geht's Bams oder sowas, ne, durch das
ja,
Ganze. Das ist,
ja, keine Ahnung. Das kommt davon, weil die zu viel Heavy Metal hören.
Wahrscheinlich,
oder
genau.
Heavy Dilithium? irgendwie sowas.
Dann will Picard halt auch vom Wesley wissen, ob sie irgendwas machen können. Ob sie es irgendwie, ob sie irgendwas, eine Lösung haben für das Problem. Und dann muss er sich ganz klar dazu äußern, von wegen ja oder nein. Und dann sagt die eine Kollegin schon, ja, wir werden auf jeden Fall dran arbeiten, irgendwas zu finden.
Das.
Ja, genau.
Wir schaffen das.
Ja, was dann anscheinend auch irgendwie innerhalb kürzester Zeit irgendwie geht. Sie finden die Möglichkeit, mit irgendwelchen Sonden die Torpedogehäuse mit als Resonatoren zu benutzen, die dann halt in diese Dilithium-Matrix reingehen und anscheinend mit einer Art Gegenschwingung versuchen, dann diese Matrix zu zerstören, um dann halt diese Spannung wahrscheinlich aufzulösen.
Ja.
Ja. Und dadurch dann
wie auch immer das funktionieren soll, wir denken da einfach nicht drüber nach.
Es hört sich alles total plausibel an. Und die geologische Stabilität wird dann des Planeten wird dann halt wiederhergestellt, ne? Data versucht auch nochmal mit Sayenka auf dem Planeten Kontakt aufzunehmen, aber anscheinend funktioniert das nicht. Der Computer sagt, glaube ich, auch wegen den Interferenzen, die jetzt mittlerweile sich da aufgebaut haben. Und ja, das bringt ihn dann halt dazu, zum Picard zu gehen und ihn zu fragen, ob es denn vielleicht möglich wäre, auf dem Planeten selber runterzugehen, ne?
Ja.
Data kann Picard davon auch überzeugen, obwohl der mittlerweile schon sich denkt, ja, jetzt sind wir schon so weit gegangen, es ist eh schon wahrscheinlich fast egal, also geh halt runter, mach es aber bitte so dezent wie möglich.
Genau, ich finde das sehr schön, dass der Picard an dieser Stelle dieses alte, gute alte Sprichwort von wegen in for a penny, in for a pound einbringt, wo ich mir überlege, dass jetzt keiner fragt, was ist denn ein Penny und was ist ein Pound? Weil es gibt kein Geld.
Nee, aber es ist ja, also im Sinne von,
mitgefangen, mitgehangen, keine Ahnung, ja.
Ja, gut. Der ist mittlerweile, also nach der ganzen Zeit irgendwie mittlerweile so abgestumpft, habe ich das Gefühl. Ja. Da denkt sich, komm, wir sind so weit weg von der Föderation, wahrscheinlich. Komm, wir machen das einfach nicht in unsere Berichte rein, was hier gerade passiert. Genau. Das ist ja alles völlig irre. geh du mal da runter versuch Kontakt zu dem Mädchen aufzunehmen.
Vor allen Dingen an der Stelle ist das jetzt das letzte Mal, dass der PK sich Earl Grey aus seinem Replikator ziehen kann, weil danach wird er gefeuert.
Das stimmt wahrscheinlich. Ja. Ja, dann muss der Data mit dem Riker zusammen zum Transporterraum gehen, wo O'Brien dann erstmal Befehl bekommt, dass er nichts gesehen hat. Und einfach
er stellt sich in die Ecke und macht ein Schläfchen.
Genau, so
war
die
so
Aussage.
Süß. Ich stelle mich hier hin und schlafe.
Genau.
Und einen Sekundenschlaf oder sowas.
Ja, und Data darf dann runtergebeamt werden von Riker persönlich und sagt dem O'Brien, ja, in 10 Minuten, egal was ist, muss Data wieder raufgebeamt werden.
Ja, das ist das, die Szene finde ich an sich sehr schön, weil, wie gesagt, erstmal stellt der O'Brien sich in die Ecke und macht sein Nickerchen. Und als der Riker dann weggerufen wird, wieder zur Brücke zurück muss oder irgendwie sowas, ich bin wieder wach geworden. Ich weiß nicht genau, was er sagt, aber irgendwie dieses, ich bin gerade wieder wach geworden.
Ja, Data landet dann auf jeden Fall in dem Haus, wo er Sayenka vermutet, anscheinend, da wo sie lebt. Es ist, sieht ein bisschen rudimentär aus. Es ist jetzt schon relativ fremdartig eingerichtet auch, aber das Mädchen ist halt nicht da. Irgendwie.
Diese Puppen, die da auf dem Bett liegen, vor allen Dingen, fand ich sehr interessant.
Ja, stimmt. Ich dachte, wir haben hier so ein Cabbage-Patch-Kit-Puppe dafür benutzt, umgebaut irgendwie. Ja.
Und dieser Empfänger-Sender, den er da sich genauer betrachtet zwischendurch, dieses blau angemalte Ding, fand ich auch sehr süß. Das war so, das sieht so aus wie so ein, also das könnte aus einem billigen Science-Fiction-Film sein.
Ja, wirklich.
Also, perfekt für Star Trek geeignet natürlich.
Ja, es sieht alles relativ primitiv aus irgendwie. Es ist wirklich bis auf die Fenster anscheinend.
Genau, im Gegensatz dazu die Haustür.
Haustür oder Fenster, genau, wo man einfach nur die Hand hinhalten muss und die dann einfach verschwindet.
Ja, holographische Türen oder was? Ich habe keine Ahnung.
So schlecht, also so unterentwickelt können die nicht sein, wenn die solche
Wenn die sowas haben, warum haben die eigentlich keine Ahnung davon, dass da draußen noch andere Leute rumlaufen?
Ja, keine Ahnung. Das ist, hat wahrscheinlich keine Zeit, muss immer auf die Lava, auf den Boden achten oder so.
The floor is lava, the floor is lava. No,
genau.
Really.
Ja, wirklich. wortwörtlich. Ja, während Data halt das Zuhause da untersucht, kommt dann auch das Mädel reingelaufen, die anscheinend irgendwas noch sucht. Und es ist anscheinend dieser besagte, billig aussehende Transmitter, den sie mitnehmen möchte. Ja. Und da macht halt Data auf sich aufmerksam. Und anscheinend ist das alles total okay, dass da auf einmal so ein bleicher, großer Mann in ihrem Raum steht.
Der völlig anders aussieht als sie selber vor allen Dingen.
Ja, viel kürzere Finger zum Beispiel. Sie hat ja sehr seltsame Finger. Ne? Sie hat ja
und viel weniger Glitter in den Haaren.
Ja, sie hat so einen Ringfinger und einen kleinen Finger, der mindestens 2 Gelenke mehr hat als die anderen beiden.
Ich weiß nicht, was sie da angeklebt haben, aber es sieht schon ein bisschen seltsam aus.
Ja, ist ein bisschen irgendwie. Naja, sie, generell ist das ein sehr interessantes Make-up. Sie sieht ja ein bisschen schmierig, rot verschmiert aus irgendwie. Ja. Die Haare sind auch wirklich so ein bisschen Pumuckl-artig.
Ja, später, wenn man sie mehr aus der Nähe sieht, finde ich das schon sehr interessant. Sie haben ja auch so ein bisschen so ein Muster auf die Stirn gemacht.
Genau, stimmt.
Also das ist schon, je näher man das genauer sieht, und wie gesagt, dieses Sparkling in den Haaren, was haben sie da, diesen Glitter da reingemacht?
Ich weiß ja, und nicht. Von ihrer Stimme brauchen wir gar nicht erst anzufangen, die wunderschöne Gesangsstimme.
Diese Stimme, ja, wie gesagt, mir ist das nie aufgefallen, dass die Stimme so verzerrt worden ist, nachträglich. Ist das in der deutschen Version nicht so?
Ja, nee, die ist auch verzerrt. Also es ist ja so ein, ich weiß nicht, wie nennt sie, ich kenne mich mit der Tontechnik nicht aus. Ist das ein Vocoder? Ist es nicht, aber irgendwie auf jeden Fall.
So ein Rumgepitsche jedenfalls, keine Ahnung, was man da früher gemacht hat.
Es hört sich ein bisschen metallisch an irgendwie.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, sie ist gar nicht mal so überrascht, ihn zu sehen und freut sich eigentlich auch, ihn zu sehen, weil sie wollte halt noch das Gerät holen, weil sie möchte ja mit ihm kommunizieren. Und jetzt brauchst du es ja gar nicht mehr in dem Sinne, weil er ist ja da und Data sagt dann aber, er kann sie ja nicht da zurücklassen, weil wir wissen, die Eltern sind irgendwo hingelaufen, keine Ahnung, ob die da auch hinkommt, weil die Situation draußen schon sehr schlimm ist, da sind ja Vulkane, die ausbrechen.
Jetzt fang nicht an mit den Eltern, ich frage mich die ganze Zeit, wo sind eigentlich denen ihre Eltern? Weil ich meine, die hat da offensichtlich diesen Transmitter im Wohnzimmer rumstehen und es hat irgendwie keiner mitgekriegt, dass sie mit irgendeinem Außerirdischen Kontakt aufgenommen hat.
Vielleicht ist es ja auch nur ihr Zimmer, vielleicht sind das so einzeln, wie so Zelt. Ich habe keine Ahnung. Es ist zwar weiß man ja nicht. Aber ja, sie ist auf jeden Fall da, jetzt gerade auf sich allein gestellt und Data sagt so, ja, ich kann die nicht hier lassen, ich nehme die wieder mit und lässt sich mit der wieder hochbeamen. Wo O'Brien sich auch schon denkt, ob das eine gute Idee ist. Ja.
Genau, während der Riker wieder seine Boobies hochdrückt.
Und man gerade darauf wartet, dass die Sonden gestartet werden können, stehen halt alle auf der Brücke rum und ja, da bringt der Data halt die Kleine mit und das Einzige, was Picard entfällt, ein Kind auf meiner Brücke. Das geht ja mal gar nicht.
He has brought a child onto my ship and onto my bridge.
Ja, genau.
Geht ja jetzt gar nicht.
Wir wissen ja, wie Picard zu Kindern steht.
Und genau das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass da irgendjemand
nicht die oberste Direktive oder so, nein.
Prä-Warp oder irgendwie sowas.
Es ist, dass das Kind ist, ja, eindeutig.
Mach das weg!
Der ist überhaupt nicht von erfreut, offensichtlich. Und er möchte dann, dass Troy die Kleine zur Krankenstation bringt. Aber die ist so fixiert auf Data und möchte auch gar nicht von ihm weg, weil es ist wahrscheinlich auch alles eine sehr anstrengende Situation für sie da gerade, dass sie halt nur bei ihm bleiben will. Und ja, dann gibt sich Picard irgendwie geschlagen. Wie gesagt, dem ist ja eh schon alles egal, glaube ich.
Da soll sie halt da bleiben.
Eben, dann ist das so, nimm dein Kind mit zur Arbeit, Tag, so in etwa. Weil Data muss dann halt vorne an die Konsole und diese Sondenabschuss dann auch mit verfolgen. Ja. Dann werden die auf den Planeten geschossen, diese Sonden, und relativ schnell stellt sich dann auch schon Ergebnis ein. Anscheinend sind die tektonischen Aktivitäten dann auch zurückgegangen und der Planet scheint wieder so weit in Ordnung zu sein, was ja immer unglaublich schnell geht.
Ja, das musste ja jetzt auch schnell gehen. Wir sind ja fast am Ende der Folge.
Data zeigt dann der Sayenka halt nochmal auf dem Bildschirm ihren Planeten, wie der aussieht, und alles wunderschön und nett und lieb, und dann sagt Picard so, jetzt aber ab auf die Krankenstation mit der Kleinen.
Genau. Lösch mal schön das Kurzzeitgedächtnis da.
Ja, genau. Er sagt mich dann der Pulaski, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Das sagt er aber auch nur, das macht er nicht auf der Brücke. Dafür geht er in seinen Bereitschaftsraum und fragt die Pulaski, ob es möglich ist, Sayenkas Erinnerung an ihre Erlebnisse auf der Enterprise zu löschen. Einfach nur, um da halt Verstöße gegen die oberste Direktive zu vermeiden.
Spuren verwischen.
Ja, es ist so ein bisschen komisch. Und als sie auf die Krankenstation kommen, sitzt die Pulaski auch schon mit so 2 Fiolen da, eine rot, eine blau, und denkt so, welches ist wohl das bessere Amnesie-Zeug? Genau. So. Ja, es ist so ein bisschen es ist alles so ein bisschen komisch an der Stelle. Dann hat sie da noch so einen Stein liegen. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt tatsächlich, aber Pulaski hat da so einen Stein liegen. Ja, und die Sajenka nimmt den sich halt und dann fängt das an, irgendwie eine Melodie oder irgendeinen Ton zu erzeugen. Mhm. Das ist halt ein Elaninstein, also ein Sängerstein, der für jeden, der ihn berührt, ein anderes Lied singt, außer für Data, weil er eine Maschine ist, singt er gar nicht anscheinend. Sie darf ihn halt auch in der Hand behalten. Dann wird dann halt zu dem Untersuchungsbett gebracht, wo sie dann auch direkt Anästhesie bekommt von der Pulaski.
Und einmal Hypo, bitte.
Ja, und
Ich find das so witzig, dass da auf dieser Krankenstation gibt es statt einem Lolli, wenn man die Untersuchung hinter sich hat, gibt es einen Stein.
Ja, und Pulaski sagt Data auf jeden Fall, dass er die ganze Situation eigentlich gut gehandelt hätte, weil sie war ja eigentlich generell dann auch auf seiner Seite, was das angeht. Ja. Ne? Was ja auch mal interessant ist, dass sie ihm jetzt irgendwie mal nach der ganzen Zeit auch zugesteht, ja, menschlich zu handeln, war sie ja früher
ja,
nicht
so,
ne?
Ja, das ist schon eine Veränderung zu dem, was sie in den ersten Folgen gesagt hat.
Im Weiteren ist Data aber halt nicht so davon überzeugt, ob sie gerade das Richtige machen, indem sie ihr halt keine Erinnerung lassen. Ja. Ist halt wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert, diese ganze Sache.
Ja, die Pulaski sagt dann ja sowas wie, dass sie muss ja halt diese Personen, die sie eigentlich hätte werden sollen, muss sie ja jetzt... Das darf man nicht dadurch verfälschen, dass sie halt diese Erinnerungen hat. Was ich ein bisschen komisch finde, weil also einmal hätte die, also wenn die diese Geschichte jetzt aufschreiben könnte, dann hätte die schon für den Rest des Lebens ausgesorgt, weil sie hätte dann, würde die ja sofort.
Ja, dann wäre ich so eine Bekloppte, die mal auf irgendwelchen Esoterikmessen rumsitzt und erzählt, sie wäre von Außerirdischen entführt worden, während der Planet fast kaputt gegangen wäre.
Ja, komm, da kommen diese ganzen Geschichten her, dass sie irgendwelche Probe und Geschichten mit einem treiben, die Aliens. Das ist alles nur die Enterprise schuld gewesen.
Genau. Naja, Data bringt dann das Mädchen wieder zurück auf den Planeten, aber lässt ihr halt den Stein da. Sie wird nicht wissen, warum sie diesen Stein hat und warum er irgendeine Melodie summt, weil das wird das Seltsamste in ihrem ganzen Leben sein, was jemals passiert, dass sie aufwacht, ihre Welt wieder in Ordnung ist und sie einen Stein in der Hand hat. Das muss man sich auch mal überlegen.
Ja, ich frage mich vor allen Dingen, was die Pulaski da alles gelöscht hat. Ob sie jetzt diese ganzen 6 bis 8 Wochen gelöscht hat oder?
So habe ich das verstanden, weil der Picard ja extra nachgefragt, weil sie hat gesagt, wenn das Gehirn so ähnlich ist wie bei uns, dann kann sie halt anscheinend wahrscheinlich von irgendwelchen Zeittrackern sagen, also auf welchen was auch immer, Proteinen, die sich wann angelagert haben, das kann man alles rückgängig machen, was ich auch sehr fragwürdig finde.
Ja, das ist auch irgendwie auch wieder nicht so ganz konsistent. Also in den späteren Star Trek Sachen kriegt man das ja immer irgendwie so raus, dass das eigentlich ja nur unterdrückt wird und dass die Leute sich dann doch theoretisch wieder daran erinnern können, wenn man diese Blockade wieder löst irgendwie. Aber
Wird immer besser für ihre Karriere als Autorin auf jeden Fall. Wenn sie dann irgendwelche Hypnosesitzungen machen, um das wieder alles hervorzuholen. Naja, auf jeden Fall ist diese Welt gerettet, das Mädchen zurück und vor der letzten Szene sehen wir noch einen Shot der Enterprise, wie die von dem Planeten wegfliegt und der scheint mir komplett neu gerendert gewesen zu sein. Das sah nicht aus wie ein Modell, das sah richtig smooth und neu aus, aber das müsste ich überprüfen, aber das sah schon
so gar nicht drauf geachtet.
Ja, es fiel mir direkt auf, ich dachte so, wow, das sieht wirklich sehr neu aus irgendwie. Also,
mir ist nur aufgefallen, dass der Picard den Data fragt, hast du sie wieder weggebracht, während sie gemeinsam in seinem Büro stehen und hinter ihm durchs Fenster die Sterne in Warp wegfliegen. Und ich denke mir so, wenn er sie jetzt nicht weggebracht hätte, hätten wir jetzt ein Problem.
Spät, Genau, Data ist ja dann beim PK nochmal in seinem Bereitschaftsraum und möchte sich halt entschuldigen für die Situation und dass er halt alle in diese schwierige Lage gebracht hat. Aber PK ist dem Data eigentlich eher dankbar daran, dass er sich daran erinnert hat, dass es Sachen gibt, die halt über das hinausgehen, wozu sie eigentlich verpflichtet sind. Ja. Auch wenn sich jetzt dieses Mädchen nicht mehr an ihn erinnern wird, sollte halt froh sein, dass er weiß, dass er das Richtige getan hat und dass er sich an sie erinnern kann. Und außerdem hat Data ja auch hat auch was gelernt aus der ganzen Situation, aus Picards Sicht, dass er halt auch einen Teil seiner Menschlichkeit gezeigt hat, was Data jetzt erstmal so annehmen kann irgendwie. Ne? Das ist so,
Ja, was mich dann zu dem Schluss bringt, dass die ganze Folge sowohl der A- als auch der B-Plot ja genau sich eigentlich um sowas gedreht hat. Dass der Wesley hat ja auch was über Kommando und Strukturen und Gedöns gelernt, während der Data jetzt mal das von der anderen Seite sozusagen, dass er sozusagen nicht dem Protokoll gefolgt ist. Wahrscheinlich ist
okay.
das damit der Sinn gewesen.
Und damit gehen wir in die Nachbesprechung.
Genau. Permission to speak candidly, sir. Weil ich versuche ja immer, das ist immer so das, was ich versuche, dass den A- und den B-Plot irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, weil die haben ja meistens irgendwas miteinander zu tun. Irgendwie sollten die ja miteinander gekoppelt sein.
Ja, es ging jetzt in mehreren Hinsichten um Führung. Also es ging, bei Wesley ging es halt darum, dass er sich beweisen musste und über sich hinauswachsen musste gegenüber Leuten, die ihm eigentlich höher gestellt sind.
Ja.
Es ging, während
halt Data lernt, menschlicher zu sein oder
bei Data
Entscheidungen
darum,
zu treffen.
Eben aber auch mal übers Protokoll hinauszugehen, was er ja sehr bereitwillig getan hat. Er hat ja nicht sich an die Regeln gehalten, von vornherein nicht. Er hat, als sich das Mädchen da gemeldet hat, hat er sofort geantwortet, hat das
erstmal
6 Wochen lang geheim gehalten oder noch länger. Mhm. Und hat dann erst mit dem PK geredet, was ja im Grunde schon fast ein Verstoß gegen das ist, was er eigentlich tun müsste. Meiner Meinung nach. Weil diese Information ist ja vielleicht auch wichtig. Man hätte ja vielleicht schon früher irgendwie was machen können oder drüber reden können.
Ja.
Also es ist, er hat eigentlich nicht die Regeln befolgt, hat aber dann trotzdem, ist dadurch auch über sich hinausgewachsen. Und
genau.
Ist aber im Grunde hinterher, auch wenn es am Anfang ein bisschen für einen Picard nervig ist, ist er halt dran gewachsen und das kann Picard halt auch anerkennen, genauso wie Pulaski das bei ihm anerkennen kann. Ja, und generell geht's halt um Führung auch, was Picard betrifft, weil er sitzt jetzt da und macht das ja ganz inoffiziell, sitzt mit denen zusammen in seinem Quartier und bespricht halt, wie gehen wir mit dieser Situation um, weil da zeigt er im Grunde, dass er jetzt nicht über alles bestimmt, sondern dass er das halt mit allen anderen bespricht, aber na gut, am Ende sagt er dann trotzdem, was gemacht werden soll. Aber
gut, er ist der Captain, er hat halt auch die Verantwortung, ne?
Ja, trotzdem ist er auch sehr wankelmütig in seiner Entscheidung, was das angeht. Er ist ja voll auf der Seite der ersten Direktive und dann ist er wieder, okay, jetzt wissen wir, wer es ist, wir müssen irgendwas tun. Also, ne?
Wie gesagt, es ist halt so, wenn das Tier einen Namen hat, dann.
Ja, genau. Und es geht halt wirklich um Führung und wie man mit solchen Situationen umgeht. Also.
Das führt auch dazu, dass ich diese Folge in der Beziehung ganz gut finde, dass diese Interaktion zwischen den einzelnen Crewmitgliedern relativ gut rauskommt, dass die der eine fragt danach, also der Wesley fragt seine direkten Vorgesetzten oder auch mal die Troy oder wen auch immer dann gerade, was mache ich denn, wie mache ich es denn am besten,
wie viel beraten in dieser Folge, das stimmt. Ja.
Ja, also es ist auch nicht, es wird auch so dargestellt, der Picard sagt das ja auch selber zwischendurch, er findet das gut, wenn seine Untergebenen zu ihm kommen und Fragen stellen, es muss nicht immer alles direkt so perfekt sein.
Ja, genau.
Es ist gut, wenn man vorher drüber geredet hat, ne, dann kann man helfen, sozusagen.
Was er Wesley mit auf den Weg gibt, gilt eigentlich generell so an Bord. Also das ist ja so, keine Ahnung, das die Firmenpolitik an Bord der Enterprise.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so entgegen der Corporate-Dingens, die ich so manchmal erlebe, dass die Leute sagen, du machst das jetzt und die kriegen keine weiteren Anweisungen. Die wissen nicht, was sie da tun sollen, wie sie es tun sollen und mit wem sie es tun sollen.
Ja, möglichst transparent bleiben, damit man auch irgendwie wirklich Informationen an der Hand hat, um weiter irgendwie zu kommen. Machen die wenigsten Firmen tatsächlich so.
Ja.
Sag nichts.
Es ist leider so.
Ja. Ja, also in der Hinsicht, ich finde die Folge auch eigentlich auch relativ rund. Sie ist sie ist eigentlich auch eine relativ Star Trek-typische Geschichte. Du hast hier halt irgendeinen Planeten, der Probleme hat und es wird geholfen. Du hast halt einen Kontakt zu irgendwelchen Außerirdischen, wenn es in der Form jetzt nur von einem Mädchen ist. Insgesamt eigentlich eine runde Folge. Also ich fand da jetzt nichts irgendwie komplett fragwürdig dran oder so.
Ich fand die auch sehr,
wenn wir jetzt in unsere Warp-Bewertung gehen wollen, also da würde ich jetzt mal eine 7 sagen. Ich gehe aber auch nicht höher, weil dafür fehlt mir ein bisschen, da fehlt mir noch was. Irgendwas fehlt mir noch.
Ich hatte mir auch zuerst 7 bis 8 aufgeschrieben, aber es ist halt dadurch, dass, ich meine, ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber der Data ist halt an manchen Stellen doch sehr out of character. Dadurch, dass er halt so komplett alles ignoriert, was er eigentlich an Regeln verfolgen müsste.
Ja, sonst hätte es nicht funktioniert, ne? Tatsächlich.
Ja, genau.
So. Aber er ist halt auch irgendwie naiv teilweise. Also ich weiß nicht, er hat
ansonsten,
halt.
Ansonsten.
Ja. Was sagst du?
Ansonsten.
Auch?
Ja, auch 7. 7 ist ja gut. Okay. Netter Vulkanismus, nette Kulissen.
Vulkanismus 1A gerne wieder.
Genau. Nette Kulissen, nettes Make-up. Also das Mädel hat ja, sie haben sich ja Mühe gegeben, dass sie sich so ein bisschen wild aussehen lassen. Und
die mussten auch dabei übrigens darauf achten, dass die beiden sich nicht so viel nahe kommen, weil dieses orange von Make-up wohl anscheinend sehr leicht verschmierte. Also sie mussten die Szenen da irgendwie, ja, ich habe mich schon gewundert, dass nicht die Finger, die Griffel von der irgendwie mal Farbe hinterlassen haben.
Insgesamt eine schöne Data-Wesley-Folge, fand ich.
Das stimmt, genau. Und es ist schön, dass sie wirklich für das Holodeck mal eine Außendreh gemacht haben. Das ist auch das erste Mal, wo die eine Second Unit eingerichtet haben für Star Trek, also für The Next Generation, die halt dann an einem anderen Ort gedreht haben.
Ja. Ansonsten habe ich ja mal wieder nachgeguckt, das Mädel ist wohl 1978 geboren, ist jetzt so ungefähr so alt wie die.
Das ist in unserem Alter, ja. Okay, es kommt ja hin.
Hat aber in letzter Zeit nicht mehr viel gemacht. Ja, 11 muss sie da ja gewesen sein. Ja, gut, das
stimmt ja richtig. Passt 89. Ja, genau.
Ja, gut. Hat aber wohl in letzter Zeit nicht mehr viel gemacht, war wohl hauptsächlich Child Actor, hat noch irgendwie 100 Folgen in Unhappily Ever After. Weiß ich nicht, was das für eine Serie ist, kenne ich nicht.
Ist das die mit Mr. Floppy, dem Hasen?
War
das
ich habe keine Ahnung. Moment. Das sagt mir nichts.
Ja, das ist die Serie mit Mr. Floppy.
Kennst
du die nicht?
Ich glaube nicht.
Das war eine Mischung aus Eine schrecklich nette Familie und Alf. Wenn man es mal so möchte. Ja, tatsächlich. Die war total doof. Die liefen auf RTL tatsächlich. Die hatten so einen komischen Stoffhasen mit sehr langen Ohren. Der hieß Mr. Floppy. Der saß, glaube ich, im Keller auf dem Sofa rum. Und der hat auch immer dem Vater immer Ratschläge gegeben. Irgendwie sowas. Da hat die mitgespielt. Das wusste ich gar nicht. Aber Gott, das erkennt man ja auch nicht.
Ja. Aber ich dachte, jetzt, wo du das sagst, das mit dem Hasen, das kenne ich doch irgendwie. Aber
siehste.
Also das muss mindestens 30 Jahre her sein.
Ja, das ist ungefähr so. Verrückt, wer da alles mitgespielt hat.
Nikki Cox, oder wie heißt die? Ja.
Ach, Nikki Cox. Das ist Nikki Cox, genau. Dann erstmal vielen Dank an die ZuhörerInnen, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank an Jan, dass du wieder mitgemacht hast.
Ich mache immer gerne mit.
Ja, sehr gut, sehr gut. Mitgemacht und mitgelacht.
Genau, da kann ich mir nicht mehr Blödsinn machen.
Ja, und das nächste Mal sehen wir dann eine Q-Folge. Q-Who.
Ja.
Beziehungsweise
Juhu.
Zeitsprung mit Q heißt sie auf Deutsch.
Ist das die Folge, wo sie die Borg kennenlernen?
Das ist die Folge, in der sie die Borg kennenlernen. Also eine sehr wichtige Folge tatsächlich.
Wo ich mich immer gefragt habe, was der deutsche Titel mit Zeitsprung, was hat das mit der Folge überhaupt zu tun? Die springen überhaupt nicht in der Zeit.
Das werden wir dann erfahren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dann auf nächste Woche und wir hören uns.
Weil da in der Folge ist nämlich Geinen zu sehen. Das ist immer wichtig.
Ach, die kommen auch
wieder
vor.
Jede Folge mit Geinen ist immer hervorragend direkt.
Ja, na gut.
Kriegt direkt Bonuspunkte bei mir.
Ja, super. Ein Warp-Faktor mehr.
Sozusagen.
Dann sag ich mal, bis die Tage und wir hören uns. Und wie gesagt, schreibt ihr mal dazu, was ihr alle so denkt von der Folge.
Genau.
Okay, bis denn. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Star Trek in review. Transfer complete.